HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Die Schriftstellerin Eva Demski ist eine Frankfurter Institution. Obwohl sie 1944 in Regensburg geboren wurde, ist Eva Demski seit ihrer frühen Jugend in Frankfurt zu Hause. Zuletzt hat sie über Kulinarisches, über Gärten und immer wieder über Katzen geschrieben. Meine Vermeidungsbücher nennt sie das, denn eigentlich wollte sie längst ihre Erinnerungen zu Papier bringen. Jetzt sind sie erschienen unter dem Titel »Den Koffer trage ich selber«. Was Eva Demski so in ihren Koffern mit sich herumträgt und welches Gewicht die politisch bewegten Zeiten vor 50 Jahren dabei haben, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Für HR Info das Interview habe ich Eva Demski in ihrer Frankfurter Wohnung besucht. Den Koffer trage ich selber. Das ist der Titel ihrer Erinnerungen. Wie entstand denn die Idee zu diesem Titel?
Also eigentlich hatte ich viele Titel zur Auswahl und ich bin nicht so gut in Titeln. Für mich hat eine große Rolle gespielt, dass mich solche weit gefassten Titel mehr und mehr geärgert haben. Also so der Klang der Zeit, die Stille des Klangs, der Klang der Stille, die Welt der Stille, die Stille der Welt und so Zeug, was eigentlich eine einzige titelige Matschepampe war. So wahnsinnig global und weit gefasst und nichtssagend. Und ich habe mich dann an Bilder erinnert von meinem letzten runden Geburtstag, wo die Koffer eine große Rolle spielten, weil ich sehr viele Sachen in Koffer packe, kleine Koffer, Tagebücher, Fotos, alles Mögliche. Also so eine Fluchtbereitschaft habe, die ich aber im Leben überhaupt nicht habe, weil ich der sesshafteste Mensch auf der Welt bin. Und dann kamen diese Koffer und Köfferchen und Koffer und die Metapher des Tragens und der Ausdruck auch für die Autonomie, also dass man sagt, das schaffe ich schon selber. Dann ist es auch so ein Frauenbild gewesen, was mich immer verfolgt hat, solange ich denken kann. Es gab eben Frauen, denen nahm jeder sofort ihr Gepäck ab.
Ist Ihnen das auch passiert?
Nie. Mir haben es welches gegeben. Kannst das nicht mal nehmen.
Also Sie mussten sich nicht wehren mit »Ich trage den Koffer selbst«.
Nein, so aus all diesem Amalgamieren von Erinnerungen und Bildern wurde dann der Titel und dann fanden ihn die im Verlag erst total unmöglich. Ich habe auch nicht so auf dem beharrt. Ich bin da nicht so. Also wenn irgendwie eine ganze Heerschar von Vertretern sagen würde, funktioniert nicht, dann würde ich sagen, okay, denken wir nochmal drüber nach. Also ich habe nicht diesen männlichen Autorenautismus, die dann immer denken, sie haben mit allem recht. Ich bin eigentlich zu nachgiebig dann eher. Aber ich fand den Titel schön und vor allen Dingen sehr wiedererkennbar. Und dann setzte der sich auch durch. Und dann hat er funktioniert. Und dann haben die, finde ich, auch vom Optischen her ein wunderbares Buch draus gemacht.
Also da sieht man eben auch diese, den aufgeklappten Koffer. Ist das denn einer von denen,
das
die Sie hier irgendwo im Schrank haben?
Ja, ja, ja.
Aber woher kam bei Ihnen die Begeisterung für die Koffer?
Die haben mir immer gefallen. Das hatte schon meine Mutter. Meine Mutter hatte schon so kleine rote Safian-Köfferchen, wo sie die Fotos drin aufbewahrt hat oder irgendwelche Geburtsurkunden oder Zeugnisse oder so die Papierspuren des Lebens. Und das hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich habe die dann geerbt, dann habe ich viele vom Sperrmüll aufgeklaubt, weil die mir so leid taten. Habe auch viele so richtig schön restaurieren lassen. Ja, und so ergab sich das. Also ich könnte jederzeit mit einem Dutzend winziger Köfferchen das Land verlassen.
Aber Sie sind nicht auf der Flucht, haben Sie gesagt.
Nee.
Ich bin ja zu Gast bei Ihnen in Ihrer Wohnung, in der Sie schon seit sehr, sehr langer Zeit,
sehr
ich glaube seit
ja.
vielen Jahrzehnten leben. Ja. Also eigentlich sind Sie sesshaft.
Ja, ich habe gesagt, sesshaft wie ein Champignon. Es ist wirklich wahr. Ich bin sehr sesshaft und gleichzeitig aber auch, ich glaube, innerlich immer auf irgendeine Veränderung, irgendeine Katastrophe, irgendeinen Taifun, Tsunami, weiß ich was. Auf irgendwas bin ich eigentlich immer gefasst. Also ich halte das Leben für überhaupt nicht vorhersehbar.
Das zeigt sich auch in den Erinnerungen, die Sie geschrieben haben, Eva Demski, eben unter diesem Titel, den Koffer trage ich selber. In HR Info, das Interview, spreche ich mit Ihnen über diese Erinnerungen. Gibt es denn bei Ihnen auch einen Koffer, wo 1968 draufsteht?
Nee.
Warum nicht?
Das will ich Ihnen sagen, weil ich finde, das ist ein mittlerweile doch sehr abgenutztes Etikett. Mhm. 68er ist kein Beruf, auch wenn es wirklich Leute gibt, die so tun. Es ist nicht mal ein Epochenbruch. Der war für manche 66, für manche 67, für manche erst 70. Es hatte jeder, der dieser Generation mas o menos angehört, seinen eigenen Zeitpunkt der Reflexion des Widerstandes, der Aufarbeitung, der Rebellion, was auch immer Sie wollen.
Wo war das bei Ihnen?
Bei mir war das ziemlich genau, ich denke Ende 66 oder Anfang 67, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, da war ein Verdikt meines damaligen Philosophieprofessors, dass Mädchen nicht ins Oberseminar dürfen. Völlig unwidersprochen konnte der das verfügen. Und da hat es bei mir gerumst. Mhm. Also, und bei jedem hat es irgendwann mal gerumst. Meistens waren es die Eltern. Das war bei mir nicht so, weil meine Eltern jung genug waren, dass wir Erfahrungen und Fragen geteilt haben und nicht gegeneinander gearbeitet haben. Die hatten es sicher mit ihren Eltern.
Was heißt gerumst, wenn Sie sagen, in der Situation?
Ja, der Krach.
Also ging der erstmal gegen den konkreten, aber bei dem Professor, von dem Sie berichten, ging das sozusagen unmittelbar gegen den, als er sagte, Mädchen nicht ins Oberseminar oder?
Das ging erstmal gegen den. Mhm. Und dann natürlich erweitert man ja die Fragen hinsichtlich auch eines universitären Systems. Das war schon eine verdammt männerhafte Welt. Jetzt habe ich mich aber nicht so für Frauenrat, Frauenrechte interessiert damals. Mir haben einfach Männer gut gefallen. Also die Rebellion gegen männliche Systeme, Hand in Hand mit den Männern, das war eigentlich das, was ich gern gehabt hätte. Das hat dann so auch nicht funktioniert. Und die ganze Sache, was heute so wie ein Kanal geradeaus fließend zusammengesetzt wird, unter dem Verdikt 68, war natürlich eine meandernde, unglaublich unterschiedliche in Strömungen, in Kenntnissen, in Fragen, in Recherchen, total unterschiedliche Angelegenheit. Jeder hat seine Familiengeschichte mitgeschleift. Jeder hat das, was er wissen konnte, mitgeschleift. Jeder hat sein historisches Unwissen mitgeschleift. Und aus all diesen vielen, vielen Netzen, die man da über den Boden zog, wurden dann hoch unterschiedliche Bewegungen.
Bei Ihnen heißt das Kapitel über diese Zeit, das überfüllte Jahrzehnt, ja. 1964 bis 1974, weil ja. da bei Ihnen unglaublich viel passiert ja. ist, vom Abitur über das Studium in Mainz und Freiburg bis zum Tod Ihres Mannes, ja. den Sie aber kennengelernt haben als einen Verbindungsstudenten, als angehenden Juristen, mit dem waren Sie auf Hochzeitsreise sogar mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Das klingt nun überhaupt nicht revolutionär.
Ja, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir war das mein Leben lang vollständig gleichgültig, ob ich einem Bild entspreche oder ob ich es nicht tue. Und das mit der Kreuzfahrt, das war deswegen, also der Verbindungsstudent wurde dann bekehrt. Er flog aus der Verbindung eher als aus dem SDS. Dem Rainer ist es gelungen, in beiden Organisationen gleichzeitig zu sein.
Ich also glaube, Rainer Demski, ne?
Rainer Demski.
Ihr Mann, SDS war der Sozialistische Deutsche Studentenbund damals, 1968.
Ja, seine Verbindung, wie gesagt, er war gleichzeitig in beidem.
Ja.
Die Verbindung hat es als Erste gerafft und ihn rausgeworfen. Seine Geschichte war sehr unterschiedlich zu meiner. Wir waren ein ausgesprochen divergentes Paar, aber darum kümmert sich ja die Liebe nicht. Und die Kreuzfahrt war deswegen, weil wir gern auf dem Schiff heiraten wollten, um die Hochzeit rumzukommen mit diesen zwei sehr inkompatiblen Familien. Mhm. Das haben wir aber zu spät kapiert, dass das gar nicht mehr geht. Also, dass die Kapitäne nicht trauen dürfen. Und dann haben wir sozusagen klammheimlich in Mainz geheiratet, obwohl wir schon in Frankfurt lebten, und sind dann sofort aufs Schiff verschwunden. Und dann wollte er nicht vom Schiff in Athen, weil da die Junta regiert hat und ich gesagt habe, die Junta ist mir scheißegal. Ich möchte aber die Akropolis sehen und ich weiß nicht, ob ich die Chance nochmal habe. Nein, das war sicher nicht revolutionär, aber das war uns total egal.
Ihr Mann Rainer Demski hat dann aber als Rechtsanwalt sich auch sehr politisch verhalten, hat zum einen Leuten, denen es schlecht ging, Prostituierten, Leuten, die im Elend lebten, Junkies geholfen als Anwalt. Und er hat gleichzeitig Leute verteidigt aus dem Spektrum der RAF, also der Roten Armee.
Ja, also ganz frühen Spektrum, weil als das richtig losging mit dem deutschen Herbst, war der Rainer schon 3 Jahre tot.
1974 ist er gestorben. Sie haben 10 Jahre später dann ein Buch darüber geschrieben, über die Zeit, in der Sie als ganz junge Witwe damals mit 29 angefangen haben, das Leben Ihres Mannes, ja, vielleicht nochmal neu zu sehen.
Ja, ich wollte ihn auch, das ist eigentlich der ganze Impetus, warum ich schreibe, das ist aufheben, jemanden nicht sterben lassen. Das ist nichts anderes.
Scheintod heißt dieses Buch, über das
Buch
wir gerade sprechen.
Ja. Mhm.
Ihr Mann war auch mit vielen Jungs amorös unterwegs.
Durchaus.
Mit Liebesbeziehungen parallel zu ihrer Ehe beschäftigt. Und er war eben der Anwalt auch dieser frühen terroristischen Gruppierungen. Gab es da bei Ihnen zum Teil auch ein Erschrecken über das, was Sie nach seinem Tod wahrgenommen haben? Oder war Ihnen das eigentlich bekannt?
Also das mit dem Schwulen, das habe ich nicht so furchtbar ernst genommen, um ehrlich zu sein. Ich bin ja sehr liberal oder auch libertin erzogen und habe gedacht, naja, der Quatsch wird schon vergehen. Also ich habe das so diesem sehr rigiden polnischen Katholizismus zugeschrieben, dass er in die Ecke gegangen war. Ich habe mich geirrt, aber das war mir auch nicht so. Wir hatten merkwürdig viele schmerzfreie Facetten auch. Und wie gesagt, wir waren ja beide hundsjung. Ich wäre heute nicht mehr so tolerant, glaube ich. Die Toleranz der damaligen Jahre, und zwar Toleranz nicht im Sinne von ertragen. Goethe mochte ja das Wort Toleranz nicht, weil das so was Herablassendes hat. Und genau die meine ich auch nicht, sondern dieses Staunen, wie bunt die Welt ist, staunen, was es alles gibt, staunen, wie einer sich verhält. Das, glaube ich, hat uns viel mehr bestimmt, als man sich das heute vorstellen kann, auch als ich es mir heute vorstellen kann. Erschreckt hat mich dann im Nachhinein die unglaubliche Selbstgerechtigkeit dieser sogenannten Gruppe. Da war ich aber irgendwo schon ziemlich außen vor und sehr geschützt auch durch dieses Witwentum. Und dadurch, dass ich auch, glaube ich, nicht richtig ernst genommen wurde. Die konnten mich nicht gut einschätzen.
Also das waren...
Ich war nicht systematisierbar. Ich war nicht nützlich.
Also um das nochmal zu erklären, das waren sozusagen Leute aus diesem terroristischen Umfeld,
die mit ihrem Mann Kontakt hatten. Ja, das war die erste Generation sozusagen.
Und die von ihnen ja bestimmte Dinge wollten, eine versteckte Waffe, Dokumente, die irgendwo lagen.
Wirklich, das ist allerdings fake. Also ich habe...
Das ist eine erfundene Geschichte in Ihrem
Roman. Scheintod, nein, es ist nicht erfunden, aber es ist sozusagen gegenstandsmäßig verändert.
Okay.
Es war auf jeden Fall so, dass ich mich für die als Sackgasse erwiesen habe. Mhm. Das habe ich aber auch erst später kapiert. Sie dürfen eins nicht vergessen, ich habe damals wahnsinnig viel gearbeitet. Ich war sehr, sehr viel weg. Ich war viel im Ausland. Ich habe die Größe der Welt kennengelernt. Und die Kleinheit und Miesheit sieht man von außen manchmal besser als von innen. Ich hatte Glück, nichts anderes.
Das Interview in HR Info mit der Schriftstellerin Eva Demski, deren Erinnerungen jetzt erschienen sind unter dem Titel »Den Koffer trag ich selber«. Wenn Sie sich an die Zeit von 68 erinnern, wo Sie sagen, das ist eigentlich ein Etikett für etwas sehr Vielfältiges, was auch über einen längeren Zeitraum ging, dann hat es aber auch, wenn man Ihr Buch liest, immer den Eindruck, dass Sie es geschafft haben, sich von diesen ideologischen Überzeugtheiten, die die Leute damals hatten, fernzuhalten. Da gibt es immer eine gesunde Skepsis.
Das war mir speifatal, aber das erschließt sich vielleicht im Buch, wenn man in einem so synkretistischen Haufen aufwächst, wie ich es getan habe, also mit wilden Katholen, wilden Protestanten, mit Emigranten, mit Juden, mit Atheisten, und zwar tiefgläubigen Atheisten, wie meine Eltern das waren, dann lernt man Skepsis. Mhm. Ich war schon ein skeptisches Kind und heute bin ich eine skeptische alte Frau und da wird sich auch nichts dran ändern. Skepsis ist meine Lieblingsgöttin.
Gab es denn in dieser Zeit, wo ja alle auch angesteckt waren von so einem revolutionären Gefühl, keinen Moment, wo Sie dachten, Sie hätten eigentlich auch gern sowas von der Leidenschaft irgendwie mitgenommen oder sich anstecken
lassen? Ja, ich habe ja die Leidenschaft dann entdeckt durch meine erste Arbeit für den Surkamp Verlag, die genau 50 Jahre her ist. Das war die Übersetzung eines Bändchens und das hieß Anarchismus, Begriff und Praxis von einem Herrn Gerra. Der damalige Chef der Edition Surkamp, Günter Busch, großartiger Mann, lebt schon lange nicht mehr, der gab mir diesen Auftrag und ich war stolz wie Bolle. Für Surkamp aus dem Französischen einen wissenschaftlichen Text oder so gut wie wissenschaftlich. Und habe dieses Bändchen übersetzt und habe viel mit meinem Mann drüber geredet und habe auf jeder zweiten Seite gesagt, guck mal, das gab's schon mal, die sind wie wir, die sind wie wir. Und Sie müssen sich vorstellen, es gab ja keine Literatur. Es gab ja zwar marxistisches Zeug, jede Menge, aber das, was uns so interessiert hat, diese Kropotkin, Emma Goldman, Bakunin, das war ja nicht zu kriegen.
Das waren anarchistische.
Das waren anarchistische Texte, die aber apokryph waren von allen Seiten. Die Linken mochten die nicht und die Rechten mochten die nicht. Und dann haben wir angefangen zu sammeln. Die Literatur, die uns die Augen geöffnet hat, dass man eben schon Mitte des 19. Jahrhunderts über Produktionsbedingungen, über Identität, über die Verantwortung des Einzelnen, über die Entscheidung von unten nach oben nachgedacht hat und nicht wieder einem die allein selig machende Ideologie um die Ohren gehauen hat. Das hat der Demski nicht gemocht und das habe ich schon gar nicht gemocht. Und ich mag es bis heute nicht.
Das Interview in HR Info mit Eva Demski. Wir haben immer eine Kiste dabei. Das ist die HR Info Interviewbox.
Aha, sie scheppert.
Die scheppert ordentlich. Und da dürfen Sie jetzt mal reingucken. Das ist nämlich immer eine kleine Überraschung.
Bobbys.
Sie kennen die Dinger noch.
Natürlich. Bobbys, mein Gott. Ich glaube, ich habe noch Bänder, wo Sätze vom Demski drauf sind. Ich habe die nie wieder angehört. Ich habe auch gar keinen Abspieler mehr.
Wir müssen jetzt als ehemalige oder immer noch Radioleute, die auch nicht mehr beide nicht mehr die Jüngsten sind, erklären, dass Bobbys etwas ist, was aus der analogen Zeit des Radios stammt.
Ja, das ist so der Pinökel, wo die Bänder drumrum.
Genau. Also so
da
der
kommt
Metallkern.
So ein Schwänzchen oben raus und dann wickelt man die Bänder da drumrum.
Sie haben ja Ende der 60er Jahre, also auch genau in dieser Zeit, über die wir eben gesprochen haben, beim Hessischen Rundfunk angefangen. Zunächst beim Radio, dann auch beim Fernsehen oder vor allem beim Fernsehen. Ja. Das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente, dafür haben Sie sehr viel gemacht, gibt es immer noch. Wie war das damals im Hessischen Rundfunk? War das auch eine Zeit, die mit 68 zu
das
tun hatte?
Hat viel mehr damit, also mit die 70er, sagen wir es, Ende 60er. 70er bis hinein in die üppigen 80er. Ich habe das als eine wunderbare Zeit in Erinnerung, aber ich habe ein großes Talent, Zeiten wunderbar zu finden. Weil
Je weiter sie weg sind?
Nee. Ich sorge dafür, dass ich es schön finde. Mhm. Wenn es mir nicht gelingt, haue ich ab. Man ist nicht lang genug hienieden, um unglücklich zu sein, finde ich. Und wir durften wahnsinnig abenteuerlustig arbeiten. Und da ist ja viel auch im Buch, wie man entdecken konnte, also wie man Menschen auch entdecken konnte. Ich meine, das Ding heißt nicht Autobiografie, was ich eitel und doof fände, sondern es heißt Erinnerungen, weil unheimlich viele Leute drin vorkommen, die ich mit Hilfe von HR oder den anderen Sendern, für die ich gearbeitet habe, oder auch FAZ-Magazin, habe finden und kennenlernen dürfen. Und das ist alles so ein kleines Walhalla, wo die noch als Figürchen nochmal auftauchen. Und deswegen war diese Zeit im Sender so toll. Es waren wunderbare Leute, es waren wunderbare Streitigkeiten, es waren auch ideologische Kämpfe ohne Gleichen. Mir ist auch gesagt worden, meinesgleichen käme als erstes an die Laternen, wenn endlich der Sieg im Volkskrieg errungen sei.
Lieber Himmel.
Ja, ja, das war schon, ging schon zur Sache. Ich glaube, der Kollege, der damals wahnsinnig marxistisch-leninistisch war, hat auch eine etwas abmildernde Genesis hinter sich, soweit ich höre. Nein, das war, ich bin da immer gern hingegangen und ich war unglaublich neugierig und dieser Laden, so wie er damals war, und er war sehr unbürokratisch. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie unbürokratisch. Mhm. Er erlaubte einem die Neugier und das Staunen und das Entdecken. Und es war weder besonders toll bezahlt noch gesellschaftlich so irrsinnig anerkannt, aber es war der Humus.
Dennoch haben Sie sich dann irgendwann von dieser journalistischen Arbeit weitgehend verabschiedet und haben sich eher als Schriftstellerin verstanden, haben Bücher geschrieben.
Ich sehe keinen Unterschied.
Okay.
Ich sehe keinen Unterschied.
Sie haben aber gekündigt beim HR, da waren Sie ja fest.
Ja, das war aber wegen der Freiheit. Mhm. So viel musste ich mich schon trauen. Also der rentenberechtigte Freizeitdichter, das wollte ich nicht sein. Ich habe es nie bereut, obwohl es wirklich wahrscheinlich bescheuert war. Aber ich habe gerade bei dem von mir angebeteten Josef Roth eine Stelle gefunden, wo er allen Autoren, und es geht ums Jahr 1928, allen Autoren empfiehlt, sich der journalistischen Arbeit zuzuwenden. Das täte der Literatur sehr gut und hüte einen vor Geschwätzigkeit. Ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Stelle bei ihm gefunden habe.
Und viele Ihrer journalistischen Entdeckungen spielen dann auch literarisch jetzt in Ihren Erinnerungen wieder eine Rolle.
Ich habe es nie getrennt.
Trotzdem ging es Ihnen, als Sie gekündigt haben beim Hessischen Rundfunk, um die Freiheit, um die Unabhängigkeit, die Ihnen viel wert ist. Seit dem Tod Ihres Mannes 1974 haben Sie immer wieder auch mit Männern zusammengelebt, aber eigentlich nicht.
Gelebt einmal. Einmal 7 Jahre. Und das war sehr schön. Aber
bei Ihnen keine Angst vor dem Alleinsein?
Ja, ich liebe Alleinsein. Ich hätte nur Angst vor einem Zweisamkeitszwang. Mhm. Ich bin dafür nicht gemacht. Und wie Sie sehen, bin ich ja auch eigentlich nie allein, auch wenn dieser Mann in meinem Leben 4 Beine hat anstatt 2. Es gibt natürlich einen Mann, Männer in meinem Leben, aber nicht zu nah.
Dieser Mann hier schläft jetzt die ganze Zeit, das ist Ihr Kater. Wie heißt er?
Stalker.
Stalker?
Ja.
Meine Güte, was hat er getan, dass er diesen Namen bekommen hat?
Ja, er hat. Das letzte Kapitel dieses Buches ist meiner Katze Fanny gewidmet. Darüber wollen wir jetzt gar nichts verraten, aber diese Fanny hat er gestalkt. Mhm. Und da war er noch obdachlos.
Und ist jetzt bei Ihnen? Und
er hat seine Chance erkannt, ja.
Ja. Sind Katzen Ihnen von Wesen her daher auch nah, weil Sie, so ist zumindest das Klischee, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Katzen, muss ich gestehen. Ich hoffe, Stalker ist mir nicht böse.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Dass Sie ja auch offenbar ein ziemlich autonomes Leben führen.
Ja, ja, das ist mir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Das hat auch damit zu tun, dass man, glaube ich, sehr kühl und genau über seine Bedürfnisse nachdenken muss und wie weit man bereit ist zu gehen, um irgendwelchen materiellen Kram zu bedienen. Und ich habe es ganz gern schön, aber ich muss es nicht luxuriös haben. Was die Katzen betrifft, das ist aber bei mir jede Kreatur. Ich bin voll Liebe für die alle. Also sie müssen nicht Katze heißen, sie können auch Eidechse oder Rotkehlchen oder Maus oder Krokodil heißen.
Und das letzte Kapitel Ihres Erinnerungsbuches über ihre Katze Fanny. Das muss man dann selber lesen.
Das muss man selber lesen. Das lese ich auch nie vor, weil ich das nicht kann.
Den Koffer trage ich selber, erschienen im Inselverlag von Eva Demski, die Erinnerungen. Frau Demski, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich habe zu danken.
Für dieses Gespräch, auch für die Einladung zu Ihnen in die Nähe von Stalkers Körbchen. Das Interview mit Eva Demski können Sie nochmal nachhören als Podcast im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.